Herr Janssens, wie oft kommt das denn in Deutschland im Klinikalltag tatsächlich vor, dass man entscheiden muss, dieser Patient bekommt jetzt die Atemmaske und dieser nicht?
Das, was ja im Gesetz gestern endgültig verabschiedet wurde, ist ja Gott sei Dank bisher nicht eingetreten, wird auch hoffentlich nicht eintreten. Aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich, und das ist gute und wichtige ärztliche Praxis, immer wieder entscheiden müssen, ob eine Beatmungsmaschine, ein Beatmungsverfahren bei einem Patienten eingesetzt wird oder nicht. Und immer vor dem Hintergrund, können wir dem Patienten damit tatsächlich helfen? Ist das eine gute Indikation? Und zweitens, stimmt der Patient dem überhaupt zu? Und diese Fragen spielen im klinischen Alltag eine ganz elementare Rolle und sind tagtäglich, werden die in deutschen Kliniken gestellt und werden sehr, sehr profunde von Ärzten, Behandlungsteams auch beantwortet in die eine und die andere Richtung.
Der Gesetzentwurf sieht ja vor, dass, wenn zum Beispiel die Intensivbetten nicht ausreichen, nur Patienten mit der besten kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit an der Behandlung bekommen. Eine Benachteiligung wegen Behinderung, Alter, Geschlecht oder Herkunft soll ausdrücklich ausgeschlossen werden. Halten Sie das denn grundsätzlich für richtig?
Genau, das haben wir als Fachgesellschaften in einem ganz großen Konsens schon vor 2 Jahren in unsere Empfehlungen hereingeschrieben, dass natürlich einzelne Merkmale, soziale Merkmale, Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung und natürlich Menschen mit Behinderung oder die Behinderung an und für sich keine einzelne Rolle spielen können. Und das ist vollkommen richtig und findet sich dort wieder. Aber man muss nochmal ganz klar sagen, natürlich spielen, und da muss ich dem Bundesgesundheitsminister widersprechen, den Sie eben eingespielt haben, natürlich spielen auch Vorerkrankungen eine Rolle in der tatsächlichen Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn die so schwer sind, Vorerkrankungen, zum Beispiel schwer chronisch Lungenerkrankte mit einer Raucherkrankheit, die haben natürlich eine vorgeschädigte Lunge und da spielt das natürlich für die akute Erkrankung immer eine Rolle und muss tatsächlich Berücksichtigung in unseren ärztlichen Entscheidungen finden.
Ist es denn trotzdem jetzt für Intensivmediziner dann in dieser extrem schwierigen Situation nicht einfacher, wenn es klare gesetzliche Vorgaben gibt, auch wenn sie ihnen vielleicht nicht perfekt passen?
Wir Intensivmedizinern müssen, und wir kommen hoffentlich nie in diese Situation, immer sehr, sehr schwierige Entscheidungen treffen. Die treffen wir nie alleine. Ein Gesetzestext kann und sollte auch tatsächlich nicht, und darüber sind sich, glaube ich, alle einig, in ärztliche Indikationsstellungen eingreifen. Und das Verbot dieser sogenannten Ex-Post-Triage greift jetzt tatsächlich in einen Prozess ein, der, wie das ja auch im Bundestag diskutiert worden ist, tatsächlich elementare Auswirkungen auf das Überleben von allen Menschen hat. Wir betrachten ja alle Menschen gleichwertig und insofern ist das jetzt keine Hilfe, sondern ganz im Gegenteil. Es kann durchaus sein, dass das extrapoliert wird auf das normale Alltagsgeschehen und wir in Zukunft Schwierigkeiten haben, unsere üblichen Vorgehensweisen noch konkret auszuüben und immer Sorge haben müssen, dass ein Strafrechtler um die Ecke biegt und uns anzeigt.
Der Auftrag des Bundesverfassungsgerichts an die Bundesregierung war ja speziell der Schutz von Menschen mit Behinderung. Allerdings haben diese Menschen häufig Begleiterkrankungen, viel häufiger als andere Menschen. Und diese Begleiterkrankungen dürfen bei der Triage-Entscheidung laut diesem Gesetzentwurf berücksichtigt werden. Sind damit Menschen mit Behinderung nicht immer noch im Nachteil?
Menschen mit Behinderungen sind ein ganz großes Feld. Ich zitiere mal das Bundesteilhabegesetz. Das sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigung haben, die in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate hindern können. Das sind so viele Menschen. Das ist eine Riesengruppe, die zum Teil auch überhaupt keine Behindertenausweise hat. Das heißt, wir blicken als Intensiv- und Notfallmediziner doch nicht selektiv auf den Menschen mit Behinderung. Und das tut uns sehr weh, dass diese Sorge besteht. Und wir müssen die Leute mitnehmen und sagen, nein, wir begutachten tatsächlich jeden Menschen gleich und schauen, was er an Erkrankungen mitbringt. Und da sind chronische, schwere Erkrankungen, unabhängig von einem Behinderungsgrad, die sind so schwer, dass sie tatsächlich einen Einfluss auf einen akuten Krankheitsverlauf nehmen. Und das müssen wir als Ärzte reinrechnen und müssen so dann auch Entscheidungen treffen können.
Das heißt, abschließend gefragt, fühlen Sie sich ein bisschen pikiert, dass es jetzt diese gesetzliche Regelung gibt, weil Sie sagen, wir als Intensivmediziner, wir machen das alles doch schon, wir wissen, wie das geht. Oder sind Sie froh, dass es da so eine gewisse gesetzliche Vorgabe gibt?
Nein, wir sind nicht froh, dass es so gekommen ist und wir haben eine große Sorge, akzeptieren das und werden weiter in den Diskurs mit allen Menschen treten, auch mit Menschen mit Behinderung und werden versuchen sicherzustellen, dass das Vertrauen nicht zerstört wird, dass die Leute keine Angst haben, dass wir in irgendeiner Form ungerechte Entscheidungen treffen. Solche Entscheidungen, die in dem Gesetz verhandelt werden, das sind tragische Entscheidungen. Die möchte ich selber persönlich gar nicht erleben müssen. Aber wenn, dann müssen wir gewappnet sein. Und wir haben uns vorbereitet und haben ganz klare Handlungsempfehlungen geschrieben. Die Menschen draußen können sicher sein, dass sie keine Angst haben müssen, ungerechtfertigt in irgendeiner Form eine Therapie vorzuenthalten bekommen.